Das sind wirklich großartige Dinge. Ich möchte jetzt in die Predigt einsteigen. Genau, die Preteens gehen jetzt runter. Gute Zeit euch. Oh, geben wir auch euch einen tollen Applaus. Schön, schön, dass es euch gibt. Ich mag es, wenn man so Applaus macht. Ist das so, lass uns mal schön klatschen. Ich werde heute in der Predigt das ein oder also so ein bisschen auch von mir erzählen. Ich werde echt gar nicht so gut dastehen heute an der einen oder anderen Stelle. Aber nichtsdestotrotz möchte ich es tun. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht hier. Ich finde, wir werden immer schöner, Schatz. Damals waren wir schon richtig schön, aber ich finde, wir werden, je älter wir werden, desto schöner werden wir. Das war so um die Verlobungszeit bei uns rum. Also wir haben uns so mit 22 so verlobt. Und ich darf sagen, ich habe die beste Frau, die es gibt an meiner Seite. Wirklich. Der Applaus ist für dich. Ja, genau. Also wir haben uns verlobt, natürlich. Und es war so eine besondere Zeit, weil als wir geplant oder ich geplant habe, die Verlobung geplant habe, hat es uns dummerweise so erwischt, dass wir beide 40 Grad Fieber hatten. Also wir waren richtig ausgenockt eigentlich. Und also das Bild kannst du ruhig wieder wegmachen. Lass es nochmal stehen. Und ich weiß nicht, wie es, ob man es sieht, ist jetzt ein bisschen verschwommen. Damals waren die Handys noch nicht ganz so gut wie heute. Aber die Augen voller Erwartung, voller Vorfreude, voller Liebe, voller Pläne. Und als wir uns dann verlobt haben, und das war so Sarahs großer Wunsch, dass auch ihre, ich sag mal, das Überbleibsel der damaligen Familie, mittlerweile sind es ja noch weniger, weil ihre Mutter auch noch gestorben ist, dass Sarah war es immer wichtig, dass die Familie dabei ist. Also nicht so irgendwie Eiffelturm in Paris und da irgendwie ganz alleine, sondern im Rahmen von Familie. Und ich habe das vorbereitet und es war eine schöne Zeit. Wir waren, wie gesagt, 40 Grad Fieber. Uns ging es eigentlich gar nicht gut. Und ich habe euch auch mal etwas mitgebracht. Und zwar, ich habe eigentlich nicht geplant, ihr einen Ring zu schenken. Aber wisst ihr, als dann so der Abend dann stattgefunden hat und es war dann so klar, jetzt kommt die Verlobung, der Moment der Verlobung. Und ich hatte, wie gesagt, 40 Grad Fieber, Sarah war dort hinten und kam meine Mutter und gesagt, du Jürgen, ich weiß, du hast keinen Ring, aber ich habe da was vor besorgt. Warum gibst du ihr nicht einfach symbolisch schon einen Ring? Und ja, ich habe dann angeschaut und so, okay, sieht ganz nett aus, wisst ihr? Und ich habe meiner Frau dann einen Ring, wisst ihr, was das ist? Das ist Lipgloss. Deswegen, ich weiß, ich werde jetzt gerade nicht gut dastehen. So manche Dinge sollte man mit 40 Grad Delirium nicht entscheiden. Also ich sag mal, dieser Ring hat es in sich, den hat meine Frau nie getragen. Aber dieser Ring hatte halt einfach die Geschichte, weißt du, so, ich meine, so ein Ring, ne, so ein Ring, sehr teuer ist, kann jeder, aber so ein Ring kann nur ich. Heute Morgen, unsere Tochter Mali hat den Ring gesehen und Papa und sagt, Papa, also wenn ich einmal heirate, ne, darf ich auch so einen Ring haben? Kriege ich auch so einen Ring von dir? Also, ja, ich habe keine Ahnung, was er gekostet hat, aber naja, Mama, vielen Dank für diesen Ring. Wir halten ihn in Ehren und voller Pläne waren wir, voller Hoffnung, voller Freude, wie man das in diesem einen Bild vielleicht gesehen hat gerade. Die Augen funkelten und aber wie würdet ihr euch fühlen, wenn die Pläne, die du hast, die Hoffnung, in einem Moment alles vernichtet wird. Wenn du diese Erwartung hast, das wird alles gut, das wird schön, und plötzlich kommt etwas, eine Situation, mit der du niemals gerechnet hast, und plötzlich entsteht vielleicht die Frau, für die du dich entschieden hast, die hat plötzlich ein Kind von einem anderen. Ups. So muss es Josef gegangen sein. Voller Freude, voller Erwartung. Und plötzlich hört er, Maria ist schwanger und ich habe davon nichts mitbekommen. Ich bin nicht der Vater. So muss es Josef gegangen sein. Schockierend, vernichtend. Und für Josef war das nicht nur ein persönliches Drama, es war eine Katastrophe in der Gesellschaft. Sowas macht man nicht. Und schlimmer noch, sein ganzer Ruf stand auf dem Spiel. Du denkst vielleicht, naja, Josef, ja, kann ja passieren so. Wir leben in einer Zeit und einer Kultur, wo die Leute sagen, naja, komm, schießt halt in Wind. Und dann irgendwie weiter. Damals war das eine Katastrophe und es hätte viele Konsequenzen haben können. Und wir werden heute den Glauben eines Mannes anschauen. Wir starten heute in eine Predigtreihe, eine dreiteilige Predigtreihe, wo es um das Thema Glauben geht. Und wir werden uns drei Leute anschauen und wir werden eine Menge lernen über ihren Glauben. Und wir werden heute einen Mann treffen, der häufig übersehen wird in der ganzen Weihnachtsgeschichte, aber der für mich persönlich zu meinem Helden geworden ist. Josef ist ein Held. Er ist ein richtiger Held. Und Josefs Glaube ist ein Beispiel dafür, wie wir Gott vertrauen können, auch wenn wir den Plan nicht vollständig verstehen. Wir lesen Matthäus 1, 18 bis 25. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Da sehen wir schon, was für ein Herz dieser Mann hatte. Er hätte sie auch bloßstellen können. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Ich weiß nicht, was du so machst, wenn du solche Träume bekommst, aber Josef stand auf und tat sofort. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Der Titel der Predigt heute lautet Josef, mutiger Glaube. Josef, mutiger Glaube. Mir ist etwas vorletzte Woche, oder war das diese Woche? Ich glaube diese Woche. Etwas richtig Dummes passiert. Und ich weiß, ich stehe jetzt gleich nicht so gut da. Oh, jetzt ist die Aufmerksamkeit da. Spätestens jetzt, ich weiß, der Pastor hat irgendwas gemacht. Echt, das war schrecklich für mich. Ich bin Freude gestorben in dem Moment. Folgendes ist passiert. Ich habe vor einiger Zeit eine externe Anfrage bekommen für eine Hochzeit, die ich machen darf. Nächstes Jahr. Und ich habe geguckt, so, ja, alles klar, passt und so. Und dann hatte ich den Termin mit dem Hochzeitspärchen. Wir haben uns so kennengelernt, ein bisschen so erzählt. Und ich mache immer so ein Vorbereitungsgespräch, dann mache ich so ein Interview und frage so einfach so ein bisschen über die Story, wie sie sich kennengelernt haben und so weiter. Und am Anfang ging es so los und dann nannte sie mir zwei Termine, ne, Standesamt und dann die Trauung. Und irgendwie, als sie in dem Moment, wo sie das gesagt hat, dachte ich so, also innerlich, ich habe nicht so gleich so reagiert, aber innerlich, Moment, warum habe ich nur den einen Termin auf dem Schirm? Warum habe ich, und kennt ihr das, wenn du so in einem Gespräch bist und eigentlich weißt, irgendwas ist schiefgelaufen in der Kommunikation. Ihr merkt, ne? Ich saß da und ich konnte jetzt natürlich nicht so in Panik verfallen und meinen Terminkalender durchforsten. So, ne, weil alles easy. Ne? Ich hab alles in der Hand, alles unter Kontrolle. Aber innerlich dachte ich, ich muss jetzt doch mal gucken, habe ich mir die Termine richtig aufgeschrieben? Und dann so, ne? Ganz kurz, mal können wir ganz kurz hier unterbrechen? Ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Musste ich wirklich? Denn dann hol mein Handy raus und denk so, nein! Beim zweiten Termin befinden wir uns als Familie gerade in Kroatien im Urlaub. Ihr Lieben, ich bin eigentlich sehr organisiert. Also spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich euch diesen Link immer zuschicke, wenn man mir mit mir Termine machen kann. Das ist ja alles super organisiert. Eigentlich bin ich total organisiert und ich habe es nicht verstanden. Ich habe geguckt, den Nachrichtenverlauf, warum habe ich mir diesen Termin nicht aufgeschrieben? Und ich fing an zu schwitzen. Ich war fertig. Ich meine, die Hochzeitspläne, die laufen. Die sind voll im Gang. Und ich saß dort. Was mache ich jetzt? Okay, ich habe nochmal, weißt du, die haben erzählt und erzählt. Ich mache immer eine Aufnahme von diesem Interview, damit ich im Nachgang das Ganze einfach nochmal richtig abarbeiten kann. Ich frage immer brav, darf ich euch aufnehmen und so weiter, lösche ich dann auch wieder, poste ich nirgendwo. Ich dachte, Gott sei Dank läuft jetzt die Aufnahme. Ich höre mir das alles später an. Und ich überlegte, was mache ich? Okay. Ich könnte ja aus Kroatien 4 Tage früher nach Deutschland kommen. Dann, ich fahre die Nacht durch, dann mache ich die Trauung, dann bin ich fertig, dann sage ich Tschüss, dann steige ich wieder ins Auto, fahre nach Hause und mache den Urlaub weiter. Noch zwei, drei Tage. Was sagt meine Frau, wenn ich ihr diesen Vorschlag mache? Wie reagiert sie? Ich habe eine tolle Frau, sie wird bestimmt Verständnis haben, aber Mensch, das ist unser Sommerurlaub, wie wird es den Kindern gehen? Oh, ich krieg dann wieder zu hören, das ist doch kein Urlaub, wenn du weg bist und so. Versteht ihr, was ich meine? Amen, jetzt könnt ihr gehen. Nein, Quatsch. Ich war fertig. Und interessanterweise, das Gespräch, das Interview entwickelte sich dahin, dass sie mir anfingen, auch so von ihren Krisen zu erzählen. Und ich saß nun da und ich dachte, was mache ich jetzt? Werde ich ihnen das jetzt gleich offenbaren? Werde ich erstmal nach Hause gehen? Werde ich nach Lösungen suchen? Werden wir unseren Urlaub abbrechen? Soll ich erstmal mit Sarah sprechen? Versteht ihr? Ich war fertig. Und dann fingen sie an, über Krisen zu sprechen und so weiter. Und ich habe gesagt, wenn ich denen das jetzt sage, löse ich die nächste Krise aus. Ihr denkt wahrscheinlich, oh Jürgen, wie kann dir sowas passieren? Genau, ich saß da und ich habe gedacht, wie kann mir sowas passieren? Ich hätte mir, naja. Und dann dachte ich so, okay, nee, ich muss jetzt ehrlich sein. Was bringt es? Was bringt es, wenn ich das im Nachgang mit meiner Frau bespreche, wie irgendwelche Lösungen, und ich ihn dann am Telefon sage, hey, ich habe euren Termin verschlammt? Dann ist die Verletzung vielleicht noch größer, nach dem Motto, wieso hast du es uns nicht gleich gesagt? Und die redeten dann gerade so, wo sie schon durch Krisen hindurchgehen und so weiter. Und ich sage, ihr Lieben, ich muss mal ganz kurz die Aufnahme pausieren hier. Ich muss euch etwas sagen, das ist mir noch nie passiert. Wirklich, noch nie. Und ich habe schon einige Hochzeiten, das ist mir noch nie passiert. Und es ist mir peinlich, es ist mir unangenehm. Und ich bitte euch jetzt schon um Entschuldigung. Bitte verzeiht mir. Ich kann mir es nicht erklären. Ich habe den zweiten Termin nicht in meinem Kalender stehen. Wir befinden uns in dem Moment in Kroatien als Familie im Urlaub. Bam. Bitte was? Ja, es tut mir leid. Und wisst ihr, ich habe dann wirklich meine ganze Fähigkeiten, empathischen Fähigkeiten rausgeholt und versucht mich zu entschuldigen. Fast nach jedem zweiten, dritten Wort habe ich Entschuldigung gesagt. Ihr könnt euch vorstellen, so wie es in dem Moment war, ja? Also, ich hatte gedacht, so, das Interview kannst du jetzt knicken, das war's. Also, ich sag mal, die suchen sich bestimmt jetzt jemand anderen und so weiter und. Und auf einmal entwickelte sich plötzlich, sagen sie, ha ja, ja, wir haben schon damit gerechnet, irgendwas wird schon kommen. Das ist jetzt genau das. Jürgen, kein Problem, das passt zu uns, ja, das kennen wir, wir erleben dauernd solche Dinge und. Und ich saß nur da, ich sage, aber ihr habt schon mitbekommen, was passiert ist. Ich bin da nicht da, ich kann da nicht. Ja, ja, okay, und dann holten sie den Kalender raus und guckten und sagt, ja, wann hättest du denn sonst, wann? Und ich sage, ja, klar, ich kann da und da. Und ich halte mir da auf jeden Fall frei, ich bin dann da. Lange Rede, kurzer Sinn, in 15, 20 Minuten hatten wir einen neuen Termin und die wollten das alles jetzt klären und so weiter. Alles gut, Jürgen, kann passieren. Spätestens in dem Moment wusste ich, es geschehen Zeichen und Wunder. Gott tut Wunder. Dieses für mich richtig doofe Erlebnis hat mir aber etwas gelehrt über Gott, was ich so noch nie gelernt habe. Dieses Paar hat es mir erlaubt, dass meine Pläne ihre Pläne durchkreuzt. Sie haben es mir erlaubt, dass meine Pläne ihre Pläne mal ebenso über Bord schmeißt. Josef war ein Mann, der Gott es erlaubte, dass seine Pläne, Gottes Pläne, seine Pläne mal eben über Bord wirft. Und das ist eine ganz wichtige Lektion in unserem Glaubensleben. In Josefs Plänen kam Maria vor. Und nicht Teil seiner Pläne war, dass Maria schon von jemand anderem schwanger wird. Und das gehört nicht zu seinem Traum. Matthäus 1, Vers 18 lesen wir, Maria, seine Mutter, war mit Josef, also Jesus Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. In der damaligen jüdischen Kultur, Gesellschaft, war eine Schwangerschaft vor der Ehe nicht nur ein persönliches Drama, sondern ein gesellschaftliches Skandal. Es bedrohte nicht nur den Ruf der Betroffenen, ihr Leben stand auf dem Spiel. Man konnte sie steinigen. Man durfte sie steinigen. Maria riskierte aufgrund von Ehebruch angeklagt und gesteinigt zu werden. Josef stand vor einer unmöglichen Situation. Seine Verlobte war schwanger. Was tut er jetzt? Was tun? Stell dir mal vor, wie Josef sich gefühlt haben muss. Wie ging es ihm? Verwirrung, Enttäuschung, vielleicht auch Zorn und Schmerz. Was tun, wenn alles anders kommt, als man dachte? Hört mir bitte genau zu. Planänderungen sind Teil von Gottes Plänen für dein Leben. Und das ist eine ganz wichtige Lektion. Sei nicht überrascht, wenn Gott seine Pläne oder deine Pläne ändert. Er hat dich immer noch lieb. Er ist immer noch in Kontrolle. Amen. Er ist immer noch in seiner Weisheit da. Gott hat nicht aufgehört zu wirken. Gott weiß, was er tut. Kann ich jetzt ein Amen hören? Peter Scazzero widmet in seinem Buch Emotional gesunde Nachfolge diesem Thema und schreibt folgende Worte. Verlust und Trauer zwingen uns, innezuhalten, zu warten und unsere Pläne zu ändern. Besonders schwer fällt es uns dann, wenn wir in einer Kultur leben, in der Geschäftigkeit, Produktivität und Vorhersehbarkeit einen hohen Stellenwert besitzen. Warten zu lernen ist vielleicht eine der schwierigsten Lektionen in der Nachfolge Jesu. Und dann sagt er, als klassischer New Yorker, der den Leuten gerne ins Wort fällt und ihre Sätze zu Ende bringt, wenn sie zu langsam sprechen, weiß ich das nur zu gut. Warten ist die schwierigste, oft Herausforderung in unserem Glaubensleben. Noah wartete, dass der Regen zurückgeht, dass das Wasser zurückgeht. Abraham und Sarah warteten fast 25 Jahre auf die Verheißung ihres Sohnes. Mose wartete 40 Jahre in der Wüste. Hannah wartete, bis Gott ihre Gebete hört und ihr ein Kind schenkt. Hiob hielt jahrelang Leid aus. Und die Jünger waren völlig desillusioniert, als Jesus am Kreuz hing. Planänderungen sind Teil von Gottes Plänen. Kann ich jetzt ein Amen hören? Das ist ganz wichtig, weil wir sind oft, wenn Planänderungen kommen, sind wir völlig schockiert, sagen Gott, was ist hier los? Und Gott sagt, Planänderungen sind Teil meines Willens. Ob es uns gefällt oder nicht. Planänderungen sind Gottes Strategie, um seine Verheißungen in Existenz zu bringen. Plan B ist Gottes Plan A. Plan B ist Gottes Plan A. Plan C kann manchmal Gottes Plan A werden. Du kannst bis Z durchgehen und plötzlich kommt Gott und sagt, jetzt kommt Plan A und nicht Z. Die Juden lehnten Jesus ab. Und was tat Gott? Okay, ihr nehmt Jesus nicht auf. Ich wende mich zu den Heiden. Plan A. Das war Gottes Wille. Amen. Vielleicht werden wir manche Planänderungen nie verstehen. Aber wenn wir Gott erlauben, unsere Pläne zu verändern, werden wir, und jetzt hör zu, werden wir Teil der Heilung in dieser Welt anstatt Teil der Krankheit. Einer meiner Lieblingszitate in den letzten ein, zwei Wochen ist von Coldplay. Und Coldplay sagt, bin ich Teil der Heilung oder bin ich Teil der Krankheit? Wow, und das ist ein guter Satz, mal nachzudenken. Wenn Dinge nicht so laufen, wie du dir das vorgestellt hast, bist du jetzt Teil der Krankheit oder bist du jetzt Teil der Heilung? Machst du jetzt mehr kaputt oder bringst du jetzt Segen? Was sind deine Worte? Sind deine Worte Heilung oder sind deine Worte Zerstörung? Plan B, wow, damit komme ich nicht klar. Aber was mache ich jetzt? So wie Josef, ordne ich mich dem unter und sage, Gott, ich vertraue dir und werde Teil der Heilung oder bleibe ich Teil der Krankheit? Josef erlaubte Gott, Teil der Heilung zu werden und nicht Teil der Krankheit. Er ordnete sich Gottes Plan unter, diese Welt zu retten, zu heilen und zu erlösen. Ihr Lieben, lasst uns beten, dass wir Christen Teil der Heilung für diese Gesellschaft werden. Wir gehen Woche für Woche in Gottesdienste, in Seminare, wir hören uns Online-Predigten an, wir ziehen uns alles Mögliche rein, alles gut, alles toll. Aber meine Wahrnehmung ist, und das spreche ich auch zu mir, diese Welt wird nicht signifikant heiler. Warum? Weil es immer noch meine und deine Entscheidung ist, ob ich die Wahrheit, die ich höre sonntags, auch heute Morgen, ob ich diese für mich nehme. Und so wie Josef sagt, Gott, ich ordne mich dir unter. Und ich will jetzt Teil der Heilung werden und nicht Teil der Krankheit. Matthäus 1, Vers 20. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und dann Matthäus 1, Vers 24 lesen wir, als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Wir haben keine Aufzeichnung darüber, über die Gespräche, die Josef jetzt geführt hat. Wir wissen nichts davon. Wir lesen nichts darüber, dass Josef noch eine Bedenkzeit brauchte jetzt über diesen Traum. Wir lesen nichts darüber, dass er seinen Pastor anrief und gesagt hat, Pastor, kannst du mir bitte diesen Traum auslegen? Wir lesen nichts darüber, über all diese Dinge. Er hatte nicht das Empfinden, dass er jetzt den Verstand verloren hat. Wir lesen hier, er wachte auf und folgte der Weisung. Wisst ihr, was das ist? Das ist mutiger Glaube. Ich höre was, ich weiß was und ich handle. Ich tue. Josef erkannte, dass in diesem scheinbaren Skandal etwas viel Größeres steckt. Und ihr Lieben, das ist doch die tolle, das ist doch Weihnachten. Wir entdecken, dass in dem Skandal und so wie Josef Gottes Plan steht. Hey, dein Skandal, wo du durchgehst, deine Verletzung, die nimmt Gott ernst. Aber ernst zu nehmen heißt nicht, verbittert zu werden. Ernst zu nehmen bedeutet nicht, alles ist nur schlecht. Ernst zu nehmen ist zu sagen, Gott, du hast einen Plan für mein Leben. Und egal, was mir passiert, egal, was in meinem Leben vor sich geht, und es ist ein Plan, der alle menschlichen Vorstellungen übersteigt. Aber es gab eine Voraussetzung, dass Josef die Gottespläne in Existenz kommen sah. Und die Voraussetzung ist, er folgte der Weisung Gottes. Leute sagen mir immer wieder, ich verstehe nicht, ich erkenne nicht, ich sehe nicht Gottes Pläne. Ich weiß nicht, was Gott von mir will. Der häufigste Grund, warum Menschen nicht Gottes Pläne in ihrem Leben in Existenz kommen sehen, einer der häufigsten Gründe, ist schlicht und ergreifend ungehorsam. Punkt. Ich habe mal vor einiger Zeit in meinem WhatsApp-Status einen Post gebracht zum Thema Gehorsam. Ich habe sofort von Leuten eine Rückmeldung bekommen, die gesagt haben, Jürgen, Gehorsam ist aber ein schwieriges Thema heutzutage. Das ist angreifend, zu sagen, wir sollen gehorsam sein. Wow. Also, nur mal so. Zu Hause, in der Family, ist das Dauerthema. Gehorsam. Und wenn wir meinen, in der Familie Gottes geht es nicht um Gehorsam, dann haben wir die Familie Gottes und Gott noch nicht verstanden. Und wir sehen die biblischen Figuren, einer nach dem anderen, ist womit konfrontiert? Gehorsam zu sein. Und wenn es Dinge in deinem Leben gibt, wo du ganz genau weißt, Gott möchte das von mir, dann bedeutet es Gehorsam. Er folgte der Weisung Gottes sofort. Josef ist ein Mann des Gehorsams. Sein Handeln zeigt, dass Glaube nicht nur eine innere Überzeugung ist, sondern konkrete Taten fordert. Leute sagen, ich glaube ja an Gott. Ja, super. Was bedeutet das für dich? Josef handelt, obwohl er die langfristigen Folgen nicht abschätzen kann. Und wir sehen hier Psalm 25, Vers 12, ein wunderbarer Text. Wie steht es mit dem Menschen, der den Herrn ernst nimmt? Der Herr wird ihm den Weg zeigen, den er gehen soll. Nimm Gott ernst. Mach kein Spiel mit ihm. Schieb nichts auf die lange Bank. So wie Josef. Bling, erkannt, sofort. Josef war bereit, seine eigenen Pläne und seinen Stolz zurückzustellen, um Teil von etwas zu werden, das die Welt für immer verändern sollte. Amen. Aber wenn wir meinen, dass es nur eine einmalige Situation war, dass Gott seine Pläne durchkreuzte, dann täuschen wir uns gewaltig. Als Jesus geboren war, hatte er wieder einen Traum. Der Engel kam und der Engel sagte ihm, dass er das Kind und Maria nehmen soll und nach Ägypten fliehen und dem Zorn von Herodes zu entfliehen. Was tat Josef? Er stand auf und tat sofort, was ihm gesagt wurde. Matthäus 2, Vers 14. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Josef wartete nicht bis zum Morgen nach dem Motto, ach Gott, gib mir noch ein paar Stündchen Schlaf. Hey, du weckst mich mitten in der Nacht, Gott, das kannst du nicht machen. Doch, Gott kann's. Und Josef stand sofort auf, mitten in der Nacht und sagt, du Schatz, sorry, ich habe da wieder so einen Traum. Sofort handelten sie. Manche würden vielleicht Schlafstörungen entwickeln bei den Träumen, die Josef hatte. Aber wie reagierte Josef? Josef lernte, seine Reaktionszeit auf Gottes Wort noch zu beschleunigen. Noch schneller. Gott, okay, sofort. Ich packe meine Sachen. Ich mache sofort. Ich will dir dienen. Ich will dir folgen. Josef erlaubte es Gott. Josef war bereit, Gottes Plan über sein eigenes Leben zu stellen. Josef war bereit, seine natürlichen Rechte abzulegen und seinen Platz in Gottes Königreich einzunehmen. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir werden Josef in der ganzen Weihnachtsgeschichte ihm nicht so richtig gerecht. Josef ist wirklich ein Held. Ein Glaubensheld, von dem wir eine Menge lernen können. Warum? Weil wir sehen, wie Josef Entscheidungen getroffen hat. Josef traf Entscheidungen in Barmherzigkeit, trotz seines Schmerzes. Wir lesen in Matthäus 1, Vers 19, Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit einer aufrichtigen Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte das jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Trotz seines Schmerzes, seines Verrats, entschied er sich, Maria zu schützen und sie nicht an den Pranger zu stellen. Jetzt kannst du dir überlegen, sind wir genauso? Wenn wir verletzt sind, wenn wir enttäuscht sind, was machen wir? Stellen wir dann Dinge, Leute an den Pranger oder schützen wir sogar noch die Menschen? Josef hätte Maria öffentlich bloßstellen können, was ihrem Ruf und Leben geschadet hätte. Ha, du hast das und das gemacht, das müssen jetzt alle erfahren. Jeder muss wissen, wie du mich verletzt hast. Das ist jetzt nur gerecht, dass jeder es erfährt. Aber Josef sagte, stopp mal ganz kurz. Was will Gott mir hier zeigen? Und er entschied sich für den Weg der Barmherzigkeit. Und hier sehen wir einen wichtigen Aspekt von Josefs Charakter. Seine Rechtschaffenheit und sein mitfühlendes Herz. Er stellte Marias Wohl über das eigene Wohl. Trotz des Verrats, gefühlt. Und wie oft reagieren wir verletzt auf Situationen mit Vergeltung oder Härte? Josef zeigt uns einen anderen Weg. Wisst ihr? Und daran müssen wir uns messen, dass wir uns an dem Wort Gottes messen. Amen. Und nicht an dem, wie wir es gerade fühlen und denken und was. Der Maßstab ist Gott und sein Wort. Und wir sehen auch einen mutigen Gehorsam gegen alle Widerstände. Es heißt in Matthäus 1, 24 bis 25, das habe ich jetzt nicht hier auf Folie. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihr den Namen Jesus. Josef wusste, das, was er jetzt tut, das wird Konsequenzen haben. Die Menschen würden reden, vielleicht ihn verspotten. Josef wusste, sein Ruf steht auf dem Spiel. Ganz ehrlich, wer geht zu so einem Zimmermann, der sein Leben nicht auf Reihe hat? Hat der die Family? Ah nee, da gehen wir zu einem anderen Zimmermann. Seine Existenz stand auf dem Spiel. Und die Tragweite, die Blamage, können wir sehen, wie Jesus einige Jahre später konfrontiert, also was man über ihn gesagt hat. In Matthäus 13, 55 bis 57 sagen Menschen, beleidigen ihn unterschwellig zu sagen, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Moment mal, da war doch mal was. Das ist doch beschämend. Aber er stellte Gottes Plan über seine eigenen Ängste und den gesellschaftlichen Druck. Und er stellte sich nicht nur zu Gottes Plan, er stellte sich schützend vor Maria und nimmt allen Ärger auf seine Kappe. Josef setzt sein Leben für Maria ein. Und es ist eine Sache, eine Person zu vergeben, die dich enttäuscht. Und es ist eine andere Sache, dieser Person, die dich enttäuscht hat, das Leben noch weiter rein zu investieren. Maria, und das kann ich sagen, weil es hier steht, Maria hatte den besten Mann an ihrer Seite, den sie sich vorstellen kann. Ein kleiner Appell an die Männer. Kämpft für eure Frauen. Steht für eure Frauen ein. Liebt sie. Schützt sie. Dient ihnen. Seid für sie da. Amen, Männer. Amen. Die Frauen sagen, Herr Winters, hören. Josefs Mut ist bemerkenswert. Josef zeigt uns, dass echter Glaube oft bedeutet, den bequemen Weg zu verlassen und sich für das Richtige einzusetzen, auch wenn es uns etwas kostet. Und wir sehen auch seine Demut und seine Selbstverleugnung. Ein Diener in Gottes Plan. Josef hatte eigentlich das Recht, als Vater seinem Sohn den Namen zu geben. Das war sein Recht. Aber er verzichtete darauf und sagte, Gott, du gibst den Namen. Hey, was für eine Stärke. Ich lege meine Rechte nieder, König Gott. Ich lege alle meine Rechte nieder. Das ist das Kennzeichen wahrer Bekehrung. Wenn Menschen vor dem König der Könige treten und sagen, ich lege meine Rechte vor dir nieder, weil du mein König bist. Aber wir leben in einer Gesellschaft und es mischt sich so viel unter den Christen. Gott, nimm mir nicht meine Rechte. Und deswegen sind wir als Leib so kraftlos. Es ist nicht die Welt, die uns daran hindert. Es sind oft wir selbst, die uns daran hindern. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich lege meine Rechte vor dir nieder. Weil du mein Herr bist. Weil du einen Plan hast. Weil du mein Gott bist. Weil ich mich demütige. Und ich werde nicht irgendwann ganze Sache machen mit dir. Ich mache jetzt ganze Sache mit dir. Ich werde dir, wenn es soweit ist, werde ich dir nachfolgen. Folge ihm jetzt nach. Ich werde dir irgendwann dienen. Diene ihm jetzt. Er fing sofort an zu dienen, als Gott es ihm gesagt hat. Mann, Josef, du bist ein Mann des Glaubens. Gott sucht nach Menschen, die bereit sind. Er vertraute Gott. Er vertraute seinen Plänen. Und er stellte seine Wünsche an die Seite und sagt, Gott, du hast auch Wünsche. Und ich folge dir nach. Und Gott hat Josef nicht vergessen. Und er vergisst uns nicht. Josef vertraute in unsicheren Zeiten und er lernte ein ständiges Hören auf Gottes Stimme. Die Herausforderung für Josef endete nicht mit der Geburt von Jesus. Wir sehen, immer wieder kommt der Engel des Herrn, kommt immer wieder eine Botschaft und er hat hier reagiert, er hat dort reagiert. Und er lernte, dass Glaube ein Prozess ist. Es, es, Es nützt, ganz ehrlich, es nützt dir gar nichts, wenn du einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen hast und dein Leben widerspiegelt nicht den König Jesus. Es nützt gar nichts. Niemand hat was davon. Aber wenn du dich auf diesen Prozess einlässt, lernst du, Gott, den Vater kennenzulernen, seine Stimme zu hören. Du lernst, ein geliebtes Kind zu sein. Du lernst, Entscheidungen zu treffen. Du lernst, in diesem Prozess zu stehen. Und der Duft, wie es in der Bibel heißt, der Duft des Königs, des Königreiches wird anfangen, aus seinem Leben hervorzukommen. Und du wirst anfangen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Kann ich einen Amen hören? Es ist so. Ob wir es glauben oder nicht, es ist so. Und Erweckung beginnt bei uns. Bei seiner Braut, bei seinen Kindern. Wir, wenn wir erweckt werden, wenn wir erweckt sind, dann hat es Hoffnung. Aber Erweckung passiert ja nicht einfach so. Ich stelle mich rein und lass mich erwecken, lass mich verändern, lass mich in diesem Prozess verändern. Und der letzte Aspekt, und der ermutigt mich so, der ist so stark. Ist euch schon mal aufgefallen? Es gibt kein einziges Wort, was von Josef in der Bibel überliefert wurde. Kein Wort lesen wir von Josef. Josef ist mein stiller Held. Denn es zeigt, dass es nicht nur um unsere Worte geht, sondern um unsere stille Tat. Und dass unsere stille Tat manchmal lauter sein kann als laute gesprochene Worte. Wir leben in einer Welt, wo die Leute ständig die lauten Worte hören wollen. Prediger, gib mir ein neues Wort, was ich noch nie gehört habe. Hey, ich will noch ein neues. Und die Leute gehen von einem Wort zum anderen, von einem zum anderen. Und ihr Leben wird nicht gebaut auf Tat, sondern nur von Wort, Wort, Wort. Ich habe nichts gegen Worte, aber wenn unsere Worte keine Taten folgen, dann sind diese Worte nichts wert. Sorry, wenn ich heute so vielleicht auch so auch hart oder so klar. Nee, ich entschuldige mich nicht. Ich entschuldige mich nicht. Das ist ja Blödsinn. Ich bin da manchmal der Pastor, wisst ihr? Ich versuche da immer so empathischer zu sein. Nein, es ist so. Gott ist klar. Sein stiller Glaube, seine Botschaft zu gehorchen und zu dienen, ohne Anerkennung zu suchen, machen ihn zu einem wahren Helden des Glaubens. Amen. Und was können wir lernen? Barmherzigkeit trotz persönlicher Verletzung. Gehorsam gegenüber Gottes Führung, Mut gegen den Strom zu schwimmen, Demut im Dienst, stetiges Vertrauen, die Kraft der Taten über Worte. In Beziehungen leben, in Entscheidungen diese Dinge kultivieren, im Angesicht von Kritik und Krisen, im Dienst für andere, in Zeiten der Unsicherheit, können wir eine Menge lernen von Josef. Er vertraute Gott, er stellte seine Pläne Gottes Pläne über seine. Und nun noch ein letzter Aspekt. Josefs Einfluss auf Jesus. Er war nicht der leibliche Vater, aber mit Sicherheit hatte Josef einen prägenden Einfluss auf den kleinen Jesus. Der kleine Jesus. Stell dir mal vor, Jesus, was hatte er für einen Stiefvater, Ziehvater? Er hatte einen Vater, der gehorsam war. Er hatte einen Vater, der gehört hat auf den Vater. Und ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, warum Jesus auch so gelebt hat und gesagt hat, was mein Papa kann, kann ich auch, will ich auch. Josef hatte einen mutigen Glauben. Du kannst es auch. Ich lade dich ein heute Morgen. Komm. Tritt heraus. Hab Mut. Glauben wir Gott, auch wenn die Umstände schwierig sind? Sind wir bereit, unsere eigenen Pläne für Gottes Pläne aufzugeben? Zeigen unsere Taten die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes? Josef mag in der biblischen Erzählung still und oft übersehen sein, doch seine Bedeutung ist immens. Sein Glaube, sein Gehorsam und seine Bereitschaft, Gottes Plan über alles zu stellen, machen ihn zu einem Vorbild für uns alle. In einer Welt, die von Egoismus, Angst und Oberflächlichkeit geprägt ist, zeigt uns Josef einen anderen Weg. Den Weg des Vertrauens, der Demut und der Hingabe. Und ich hoffe, wir sind bereit, auf Gottes Stimme zu hören, selbst wenn unseren eigenen Vorstellungen widerspricht. Ich hoffe, wir haben Mut, gesellschaftliche Konsequenzen zu tragen, wenn wir für das Richtige einstehen. Und ich hoffe, wir sind bereit, Gottes Willen zu tun. Komme, was wolle. Vater, danke für dein Wort. Danke für Josef. Danke für deine Wahrheit. Und so wie Josef aufgestanden ist, nicht weggelaufen ist, sich hingestellt hat und gesagt hat, Gott, deine Pläne, auch wenn ich sie nicht verstehe, ich will sie tun. Wenn du heute Morgen dich gerufen fühlst, wie Josef hinzustehen, dann steh jetzt auf und sagst, hier bin ich. Musik